Hallo und guten Morgen an diesem Geburtstagssonntag. Wir kommen aus dem Feiern weiterhin gar nicht raus. Vor ein paar Wochen Geburtstag der Eckbude Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und heute der Geburtstag der Kirche insgesamt. Dazu aber gleich und heute mehr. Und da, wo gefeiert wird, da ist er nicht fern. Guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Also, lieber Wittke, als ob ich nur zum Feiern vorbeikommen würde. Schönen guten Morgen. Frohe Pfingsten wünsche ich Ihnen erstmal. Frohe Pfingsten,
Dankeschön.
Aber klar. Ich feiere gerne, wie jeder andere auch. Und heute ist schon ein besonderer Festtag. Naja, das sagten Sie schon, dazu gleich mehr. Wir feiern Gottesdienst am Pfingstsonntag. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Dieses sich selbst zu feiern ist ja immer so ein bisschen auch eine komische Sache. Die Kirche feiert heute, wie immer zu Pfingsten, Geburtstag. Sie feiern sich, aber ich kann sie ja hochleben lassen. Dann ist es nicht mehr so komisch mit dem sich selber zu feiern. Aber eigentlich geht es ja auch gar nicht so sehr um den Geburtstag der Institution in Anführungsstrichen Kirche, sondern eher des Konzeptes Kirche und Gemeinde, oder? Aber Sie können das viel besser erklären, Herr Bischof. Was hat das eine, nämlich Pfingsten, mit dem anderen der Kirche zu tun?
Ja. Also erstmal geht es gar nicht um die Kirche. Es geht um Gottes Geist, um die Gabe des Geistes. Die Jünger erlebten ihr erstes, ja, das klingt jetzt komisch, ihr erstes Pfingsten in Jerusalem. Also sie erlebten die Gabe des Geistes nahe zum Tempel damals. Plötzlich reden sie wie mit Zungen. Also das heißt, jeder versteht jeden in einer anderen Sprache. Es ist eine echte Begeisterung. Gottes Geist kommt vom Himmel, macht lebendig, lässt aufleben und jetzt kommt dann die Kirche ins Spiel, weil dieser Geist stiftet Gemeinschaft, Gemeinschaft derer, die da so begeistert sind von Gott. Kirche ist ja nichts anderes als diese Gemeinschaft, derer eben, die an Gott glauben und von diesem Geist erfasst sind. Insofern, ja gut, ist es dann auch eine Art Geburtstag dieser Gemeinschaft, aber ich würde das nicht zu dick machen. Der Geist Gottes, also dass Glaube lebendig und Gottes Wort mächtig ist, das ist ja Glaube, das ist schon vorher auch in der Geschichte des Volkes Gottes zweifellos. Hier passiert nochmal was Neues. Diese sich zu Gott und zu Jesus gehörig fühlenden werden vom Geist erfasst, in dem Gott und Jesus lebendig drin ist. Das ist Pfingsten.
Ist es heute, Herr Bischof, vielleicht sogar der schwierigste Feiertag des gesamten Kirchenjahres? Also der Heilige Geist? Was ist das? Wie spüre ich den? Ist es der Atem Gottes oder der Flügelschlag einer weißen Taube oder was ganz anderes? Und wenn ich nicht konkret den Heiligen Geist spüre, bin ich dann auf keinen Fall ein gläubiger Mensch, kein gläubiger Christ? Wie ist das alles?
Wir sagen, der schwierigste Feiertag. Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Und trotzdem würde ich mal sagen, für mich ist es irgendwie auch das leichteste Fest. Es gibt nicht so viel Schnickschnack drumherum. Es ist im Grunde Fest pur und es geht aus meiner Sicht auch um etwas im Grunde Einfaches, Logisches. Der Geist, die Kraft, die es braucht, damit der Glaube jetzt ist, heute, damit er jetzt lebendig ist, das kommt ja nicht aus mir. Und Jesus steht auch nicht einfach irgendwie da drüben in der Ecke. Wir reden Woche für Woche über Geschichten, die 2000 Jahre oder noch älter sind und dass sie für uns lebendig sind und dass da Glaube drin ist. Jetzt, das macht der Geist Gottes, den wir nicht sehen, okay, aber spüren, wie er da ist. Wenn wir nichts von diesen Geschichten spürten, dann würde eben irgendwie auch der Geist fehlen, der das, was da drin ist, für uns zur Gegenwart macht. Und das genau macht dieser Geist, der sozusagen das alles in uns lebendig macht.
Aber ich finde es witzig, dass Sie sagen, das ist doch ganz logisch. Also ist das logisch? Ist logisch das richtige Wort?
Na, ich finde es logisch, dass es etwas braucht, damit etwas, was zunächst einmal ja irgendwie objektiv da irgendwo auf so einem Papier steht, in mir auch tatsächlich lebendig wird. Es braucht eigentlich immer einen Geist. Wenn Menschen zusammen sind, dann braucht es auch einen Geist, damit sie sozusagen einen Gemeinschaftsgeist, damit sie sich verbunden fühlen.
Und also ist das der Geist Gottes oder ist das?
Nee, das ist auch Geist. Und dann kommt der Heilige Geist und das ist eben der Geist Gottes. Es gibt ja viele Geiste, es gibt einen Gemeinschaftsgeist, einen Hoffnungsgeist, all das, was sozusagen dafür sorgt, dass zwischen uns noch etwas anderes ist. Meistens finden wir das vor allem in Worten wieder, so kommunizieren wir ja miteinander, aber der Geist sorgt in der Regel dafür, dass Menschen sich nochmal anders verbunden fühlen. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass das, was von Gott in uns ist und über uns und uns verbindet, dass das jetzt lebendig ist.
Aber wie spüre ich den? Wenn ich mich jetzt hinstelle und denke so, spüre ich den jetzt? Ist der irgendwie da? Und wenn ich dann irgendwie so merke, nee, ich glaube, ich spüre den nicht, bin ich dann kein gläubiger Mensch?
Ich würde es anders übersetzen. Wenn ich einen biblischen Text lese und ich merke, dass der anfängt in mir zu leben und mich zu trösten und nicht bloß Worte ist, Worte, die ich genauso lesen kann wie irgendwelche anderen Worte auch, sondern wenn die etwas in mir auslösen, dann würde ich sagen, hat der Geist angefangen.
Was ändert sich, Herr Bischof, eigentlich durch Pfingsten im Kirchenalltag? Also wird der Altar jetzt mit anderen Farben geschmückt und wird bei Pfingsten traditionell in der Kirche auch noch was anderes irgendwie gefeiert? Wie feiert die Kirche? Wie ist es?
Also in der Tat, der Altar wird mit einer anderen Farbe geschmückt.
Ist so, ja.
Altar und Kanzel auch, also Volltreffer sozusagen. Da hängen, die heißen ja Antependien, also das heißt auf Deutsch nichts anderes als das, was davor hängt.
Okay.
Ja? Die sind rot. Zu Pfingsten. Ah. Das ist die Farbe des Lebens, also traditionell jetzt aus der Zeit auch der alten Kirche. Rot ist die Farbe des Blutes und Blut ist immer das, wo man sozusagen das Leben vermutet hat. Insofern hängt Rot an Pfingsten auch immer, so sagen wir das, für die Märtyrer, also für die, die ganz früher in der alten Kirche ihr Leben gelassen haben für die Kirche. Es geht dann immer um Leben, um Lebendigkeit. Ich kann das auch übersetzen. Rot ist die Farbe der Liebe und des Feuers und der Lebendigkeit und des Aufbruchs, all das, was dazu gehört. Viele sind aber gar nicht in der Kirche an Pfingsten, also jetzt drinnen und sehen die Antependien, sondern viele sind draußen. Also Pfingsten haben wir eine große Tradition mit Open-Air-Gottesdiensten. Gerade jetzt morgen an Pfingstmontag gehen ganz viele raus in den Wald, an den See, auf Stadtplätze, um eben zu zeigen, dieser Geist, der treibt irgendwie nach draußen und will nach vorne und bringt uns ganz neu zusammen mit allen Menschen, ist eben auch ein wirklich großer Gemeinschaftsgeist. Also Pfingsten, ich denke mal, der Geist ist die Außenbewirtschaftung Gottes. Also dann, wenn so die ganzen Biergärten wieder aufmachen, also man könnte fast sagen, das ist der Biergarten des Glaubens, aber das klingt jetzt ein bisschen komisch, das weiß ich schon. Also diese Verwechslung gibt es übrigens schon in der ersten Pfingstgeschichte, wo dann die anderen sagen, oh, die Jünger, die hier jetzt plötzlich so begeistert sind und in allen Sprachen reden, die sind wohl voll des süßen Weines. Ja, nee, nee, das sind die gar nicht, die sind einfach unglaublich begeistert.
Biergarten des Glaubens, das gefällt mir richtig gut. Diese roten Antependien, werden die nur heute hingehängt oder bleiben die jetzt auch die nächsten Wochen und Monate noch hängen oder wie lange bleiben die hängen?
Ja, nee, die gehören erstmal zu Pfingsten, die gehören aber zu den großen Kirchenfesten. Also zum Reformationstag gehört es dazu.
Ach so, da werden die mal rausgehängt.
Da werden die rausgehängt zur Konfirmation, weil das sozusagen das Fest derer ist, die jetzt ihren Glauben bekennen. Jetzt sozusagen aus diesem Geist heraus ihre Begeisterung und ihr Bekenntnis ablegen.
Weihnachtsgeschichte, Ostergeschichte, die kriegt man vielleicht noch so zusammen oder zumindest irgendwie eingeordnet. Aber gibt es so die eine klassische Pfingstgeschichte?
Die gibt es. Ich habe sie ja heute auch schon ein paar Mal angedeutet, aber ich lese sie jetzt
nicht. Das mit den Zungen, ne?
Genau, das mit den Zungen.
Ach, die kommt nicht?
Heute kommt sie ausnahmsweise nicht. Aha. Ich lese eine andere Geschichte, die auch zu Pfingsten vorgesehen ist, neuerdings vorgesehen ist, muss ich sagen. Sie steht im Ersten Testament, also im Alten Testament, beim großen Propheten Ezechiel. Vielleicht ein paar Sätze zum Hintergrund. Der Prophet Ezechiel gehört zu denen, die im 6. Jahrhundert vor Christus mit nach Babel deportiert worden sind. Als das große Reich der Babylonier das kleine Israel, ich sage es jetzt mal etwas salopp, sozusagen niedergemacht hat und die Menschen nach Babel weggeführt, tatsächlich deportiert hat. Da war Ezechiel unter denen, die weggeführt wurden. Er hat dann wohl im ländlichen Babel gelebt, im Exil. Und da hat er Weissagungen gemacht. So eine hören wir jetzt heute. Ich lese aus dem Buch des Propheten Ezechiel im 37. Kapitel. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, Ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage zum Odem, weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr.
Das ist jetzt ein Text gewesen, der hat mich echt überrascht. Also wie düster der irgendwie ist. Ich habe mit was Sonnigem, Luftigem, Heiterem sogar irgendwie gedacht, gerechnet. Und das ist ja sehr mystisch. Also mir kamen da eher Bilder von Herr der Ringe irgendwie in den Sinn oder so. So ein Schlachtfeld und Menschen, die da liegen. Und dann wird ihm der Odem, auch diese Begrifflichkeit, also der Atem, wird ihm da irgendwie eingehaucht. Und vor allem auch Altes Testament, allein das verwirrt mich schon irgendwie so, weil ich dachte, Pfingsten hat irgendwie mit Jesus auf jeden Fall zu tun und Jesus kommt da irgendwie gar nicht vor. Also sie müssen mir unbedingt helfen.
Also ich kann es nochmal erstmal ganz einfach machen. Ich würde sagen, der Geist Gottes ist der, der lebendig macht. Und wenn diese tatsächlich ja sehr anschauliche Geschichte vom Totenfeld, wo in einer geradezu, also ein bisschen ja wie großes Kino, ne? Also da wachsen die Sehnen und das Fleisch wieder über die Knochen.
Special Effects.
Würde ich auch sagen, man sieht die Special Effects vor sich. Also wenn diese Geschichte mit diesen Special Effects etwas erzählt, dann, dass es Gottes Geist ist, der neu lebendig macht. Wenn wir die historische Situation nehmen, ich habe es ja vorher so ein bisschen angedeutet, das Volk Israel liegt da nieder, das wird auch in diesem Text nochmal gesagt, das ganze Haus Israels ist sozusagen weggeführt worden, liegt wie auf einem Totenfeld im Exil und dann kommt der Geist Gottes und verheißt als erstes, nicht Weissage, sagt er immer wieder, nimm mein Wort. Das Wort steht ja da ganz zentral. Dann kommt der Geist Gottes, nimmt dieses Wort und gleichzeitig wird die Geschichte erzählt, wie der Atem und die Sehnen und das Fleisch, eben Fleisch und Geist, wieder in dieses Haus Israel hineinkommt. Also wenn etwas direkt erzählt werden soll, wie wieder lebendig wird, dann glaube ich in dieser Geschichte. Ich verstehe sie insofern, dass man sagen könnte, klingt ein bisschen nach einer Ostergeschichte, also geht ja irgendwie sozusagen um Tod und Auferstehung.
Ja.
Jetzt einmal, weil ich das ja vorhin auch gesagt habe, es ist neuerdings an Pfingsten. In der Tat war dieser Text bisher immer an Ostern gelesen worden. Man sagt, es ist eine Geschichte von der Auferstehung. Übrigens, da kommt dann auch Ihre Frage rein, Auferstehung vor Jesus. Also man hört, wie der Geist Gottes wieder lebendig macht, als erstes auch in dieser Geschichte. Jetzt aber zu Pfingsten, weil es eben um den Geist geht. Weil dieser Geist, von dem wir da Ostern schon immer reden, dass es darum geht, dass Gott von den Toten auferweckt und dass das die große Kraft dieses Glaubens ist, dass Menschen, die da niederliegen, wieder neu ihr Leben anfangen und begreifen, dass das nun erzählt wird als das, was der Geist tut. Der Geist ist eben wirklich einer im Geist Jesu Christi an dieser Stelle, einer, der neu zum Leben weckt und das schon immer durch diesen Gott getan hat.
Das ist für mich wirklich neu, dass es bei diesem Pfingstgeist auch um einen Geist der Auferstehung geht. Ich hatte den immer, ja, wie soll ich sagen, so allgemeiner mit dem Geist Gottes und das Verbreiten auch in der lebendigen Welt des Geistes Gottes irgendwie verbunden. Ja. Und dann aber frage ich mich, in dieser Geschichte, da wird ja jetzt nicht davon gesprochen, dass alle Menschen der Geist Gottes irgendwie eingehaucht wird, sondern da wird so viel vom Volk Israel gesprochen.
Genau. Die Geschichte des Ersten Testaments, des Alten Testaments ist ja erstmal eine, in der gezeigt wird, wie die besondere Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ist. Und deswegen wird das auch auf diese Geschichte hin erzählt. Jetzt wird es aber dadurch eben für uns alle auch ganz weit, das ist das Wunder der Pfingstgeschichte, dass wir in diese Geschichte Israels mit hineingehen und der Geist Gottes sozusagen einer ist für alle Menschen und deswegen auch lebendig macht, so dass wir selber spüren können. Und jetzt, finde ich, fängt es an, richtig spannend zu werden. Was bedeutet das denn für unser Leben? Wenn ich jetzt mal die Filmszenen, die ich da habe, auf unsere Zeit übertrage, ist das ja, sag mal jetzt in Anführungsstrichen, nicht ganz schwierig, von Totenfeldern und von sozusagen genug, da niederliegenden, niedergeschlagenen Landstrichen, Völkern, Menschen. Hören wir im Moment unglaublich viel Menschen. Wir brauchen nicht weit von uns wegzugucken. Und dann darf ich es jetzt auch nicht zu simpel machen. Es geht hier in all der Weissagung ja nicht um eine Vorstellung, dass da jetzt einfach an die Gräber und an die Toten wieder Fleisch herankommt, sondern es geht um die Verheißung, dass bei Gott das Leben bleibt, auch nach dem Tod, und wir zum Leben zurückfinden können in einer Gemeinschaft, die in Europa, aber auch weit darüber hinaus sozusagen von der Lebendigkeit lebt und nicht mehr alles zu Totenfeldern machen will oder muss.
Das mag ich im Grunde nochmal in anderen Worten nochmal von Ihnen hören, damit das so richtig hängen bleibt, ja. Weil das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ansonsten diese Geschichte ja auch zu platt und plakativ so irgendwie klingen könnte, ja okay, alles halb so wild und irgendwann werden sie alle auferstehen und dann kommt der Atem wieder, und das ist aber auch gar nicht gemeint.
Na, so simpel dürfen wir es nicht machen, also ich muss mit der Geschichte, sage ich mal, auch durchs Krankenhaus gehen können, ohne die Leute anzulügen, dass jetzt irgendwie das alles ganz leicht wieder vorbei ist, und trotzdem erzählen Menschen immer wieder, dass gerade diese Geschichte ihnen im Krebs oder in anderen furchtbaren Krankheitsgeschichten oder im Sterben geholfen hat, das Vertrauen zu bewahren, dass Gott am Ende lebendig machen wird und dass wir selber in diesen Momenten auch wieder aufstehen können und fest darauf vertrauen, dass das Leben am Ende zu Gott geht.
Pfingsten hat für mich auch immer etwas, Herr Bischof, von das Ende von Unklarheit oder so, das Ende eines Streits oder Streitereien. Und wenn ich mal dann so in die Welt schaue oder direkt auch vor meine Tür gucke, dann sehe ich leider ja sehr viele Auseinandersetzungen, Streitereien, von den Kriegen, die wir schon angesprochen haben, ganz zu schweigen. Da fehlt doch genau der Geist, der Heilige Geist, der gute Geist. Und da fühle ich mich durchaus auch immer wieder hilflos, ratlos. Deswegen ist Pfingsten für mich auch auf der anderen Seite so ein schönes Hoffnungsfest, dass vielleicht am Ende doch noch alles gut werden wird in einem guten Geiste. Was uns immerhin bleibt, immer bleibt, das ist das Gebet. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir hoffen, wir bitten um Leben, dass die Totenfelder verwandelt werden, dass das Schreien an den Gräbern zu dir steigt, dass die Lebendigkeit wieder einzieht in die Köpfe und in die Herzen und in unsere müden Knochen. Gott, wir bitten dich um deine Kraft, um deine Energie, dass wir das Leben durch uns strömen spüren, die Schöpfung genießen, den Nächsten sehen, aufhelfen, mitseufzen, lachen auch. Dein Geist macht es hell und Licht im Kopf. Wir danken dir für diesen Geist, der alles in allem ist. Vernunft, aufbrausende Kraft, Energie, dein Atem in uns, dein Geist in deinem Wort. Mach es groß unter uns, dein Wort.
Amen. Kommt da was? Ist da was? Bleibt da was? Pfingsten, die Zaubershow des Christentums heute. Sehen Sie, Sie sehen nichts mehr. Und trotzdem ist es komplett da, stärker sogar als je zuvor. Und selbst wenn Sie nichts spüren, ist es trotzdem da. Das ist eben die Magie von Pfingsten.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich finde das so eine schöne Idee, so passend zum Pfingstfest. Ein internationales Fußballturnier für Jugendliche, für Mädchen und Jungen in Tempelhof Schöneberg. Die Partnerstädte, unter anderem auch aus Frankreich, sind eingeladen. Um die 200 Jugendliche treiben da beseelt Sport zusammen und ganz stark unterstützt auch durch den Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg. Gestern hat es schon die Gruppenspiele gegeben, heute gibt es die Finalspiele und morgen dann der große ökumenische Pfingstgottesdienst vor dem legendären Ich bin ein Berliner Rathaus in Schöneberg. Das ist auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine runde Sache.
Das ist es. Und Pfingsten ist einfach eine runde Sache. Also ich würde sagen, nichts wie raus.
Nichts wie raus.
Und gerne auch zu diesem Fußball, bei dem Sie mitspielen.
Ja, ich bin eingeladen worden. Ich bin zwar nicht mehr Jugendlicher, aber ich darf da tatsächlich mitspielen und da freue ich mich schon drauf. Und tatsächlich, ich werde jetzt meine Sportsachen hier mitnehmen und da direkt zum Dominikusplatz reisen.
Ja,
jetzt packen Sie Ihre Sportsachen und gehen dahin. Ich habe die schon hier im Redaktionsraum, also, sind die, und die nehme ich gleich mit.
Dann
und dann wird Fußball gespielt.
Ja, dann ich hoffe, dass Sie ein paar Tore schießen.
Ja, darauf kommt es gar nicht
an. Spielen Sie eine Abwehr.
Ich werde alle in ein Gespräch verwickeln auf dem Feld, da muss ich nicht so viel laufen. Das ist meine Abwehrtaktik. So, aber jetzt
Trash-Talken nannte man das früher.
Feiern. Genau. Ja. Nennt man das heute auch noch. Pfingsten feiern, frohe Pfingsten
wünschen. Ja, frohe Pfingsten. Das hieß bei uns übrigens immer FF, frohe Pfingsten, genau.